Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch Podcast, einem Podcast zweier alter Freunde, ein Podcast, in dem es um True Crime geht. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Und Fabian, du wirst es nicht glauben, um ein Haar wäre mein frisch Verliebtsein sozusagen zerrissen gewesen. Es drohte eine Grätsche von der Seite und tatsächlich habe ich das Kaiserschmarrn-Eis ausprobiert. Ich hatte Sorge, tatsächlich, dass es doch zu gut ist und, ja, wie soll man sagen, meine Liebe zum Florida-Eis torpediert. Also Wind aus den Segeln nehmen würde, aber tatsächlich ist es so, dass das Eis gut ist, aber nicht gut genug.
Ja, Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Also ich werde das Florida-Eis auch probieren. Da hatte auch jemand kommentiert unter dem Post zum letzten Fall, dass das unglaublich gutes Eis ist und die Person agiert auch öfter mit uns, deren Urteil traue ich einfach mal. Das heißt, das Florida-Eis, das wird getestet, aber...
Wow. Plural, mein Bester. Das waren mehrere Kommentare. Das war, sonst wäre es mir auch zu einseitig jetzt, nee, an dieser
war,
Stelle.
Es war, glaube ich, wirklich nur eine dazu. Also es war nur eines
zum Florida-Eis. Nein. Diesmal habe ich nachgeforscht. Es waren mindestens zwei.
Wie auch immer. Ich habe auch schon ein PN bekommen, wo Leute geschrieben haben, dass Franzbrötchen-Eis gar nicht geht. Also ich schäme mich für eure Geschmacksknospen, aber Geschmäcker sind halt verschieden. Nein, wie gesagt, jeder wie er möchte. Ne? Ich kann mir das schon vorstellen, dass dem einen oder anderen einfach too much ist, zu süß, zu zimtig, was auch immer. Ich feiere es halt einfach übertrieben.
Ich auch. Nein, aber das Kaiserschmarrn-Eis ist auch wirklich gut. Ne? Das schmeckt wirklich gut. Nur, also muss ich sagen, das Franzbrötchen ist natürlich noch irgendwie, weiß nicht, zwei liegen oben drüber.
Für mich wirklich bestes Eis ever. Aber ich will auch kurz noch was zur letzten Folge sagen. Kurz zu Charlie Kirk abschließend. Ich habe da so ein paar PN bekommen, wo Leute geschrieben haben, ja, die Familie war nicht dabei. Das hätte man wissen können, wenn man eingestiegen wäre und so. Ich habe keine Quelle gefunden, die wirklich sagt, dass die Familie nicht dabei war. Also ich habe einen Tweet gelesen von dem Gouverneur von Utah, der gesagt hat, in front of his family, also vor seiner Familie. Ich habe ein Interview gesehen mit so einem Sicherheitsbeauftragten, der davon gesprochen hat, dass die Familie vor Ort war. Deswegen habe ich das für bare Münze genommen. Ich habe jetzt aber auch Artikel gelesen, die darauf hindeuten, dass die Familie nicht vor Ort war. Das spielt aber letztlich auch für meinen Punkt überhaupt keine Rolle. Also ob die Familie jetzt vor Ort war oder nicht, die Frau wird dieses Video mittlerweile gesehen haben, wie ihr Mann erschossen worden ist. Und das ist einfach ekelhaft und pervers. Dieser Akt an sich ist ekelhaft und pervers. Und es spielt, wie gesagt, für den Punkt keine Rolle, ob die Familie zugegen war oder nicht. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, dass der Attentäter gar nicht aus dem rechten Spektrum kommt. Und auch das ist gar nicht gesichert. Also zumindest meines Kenntnisstandes nach. Schickt mir gerne Links. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich habe so Interviews gesehen mit Klassenkameraden von ihnen. Und die haben ihn alle als erzkonservativen Mormonen beschrieben, der sehr rechtslastig unterwegs war. Der ist unter anderem einem Herren gefolgt namens Nick Fuentes, einem Influencer, der deutlich, deutlich weiter rechts außen ist als Charlie Kirk. Und es gab nur den Hinweis darauf, dass es Hinweise gibt, dass der Attentäter in seiner College-Zeit sich mehr für linke Themen interessiert hat. Aber das muss man auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, mit Vorsicht genießen. Denn gerade unter Trump-nahe Medien, die schreiben gerne dem College viele schlechte Dinge zu, weil die so tun, als ob Bildungsanstalten linke Brutstätten sind. Und das würde denen gut in den Kram passen, zu sagen, okay, der ist durchs College radikalisiert worden, hat dieses Attentat gestartet. Deswegen, ich bin gar nicht so sicher, aus welchem Lager der kommt. Es gab Hinweise, dass der eher rechtsgerichtet ist. Aber auch das ist scheißegal, aus welchem Lager er kommt. Diese Art von Gewalt ist einfach nicht akzeptabel. Punkt. Und alles dazu gesagt.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, liebe Leute. Wenn wir so Rants betreiben und über Themen oder Artikel sprechen, die wir vielleicht gerade gelesen haben, die auch unabhängig von den Fällen sind, die wir vielleicht hier vorstellen, beziehungsweise die Fabian vorstellt und zu denen er sehr tiefgehend recherchiert hat, dann gibt es hier natürlich immer die Möglichkeit, dass wir eine gewisse Lücke haben, dass man möglicherweise nicht alles gelesen hat, dass wir so wie ihr vielleicht einfach nur einen Bruchteil aller Nachrichtensendungen wahrgenommen haben. Wir sind nicht Reuters, wir sind keine Nachrichtenagentur und wir schreiben uns auch nicht auf die Kappe, jetzt irgendwie vollständig recherchiert zu haben, wenn es um solche Rants geht. Und daher finde ich, kann man an dieser Stelle vielleicht auch, weil vielleicht weniger darauf achten, ob jetzt alles super korrekt ist, sondern viel eher darauf hinhören, was die Message dahinter war. Und das war das, was Fabian vorher gesagt hat, dass es einfach ein grausames Attentat war.
Ich habe schon den Anspruch, dass Sachen, die ich hier raushaue, korrekt sind. Natürlich, du auch. Wie du schon sagst, man kann das vielleicht manchmal nicht so gewährleisten, dass die Aufnahme war tatsächlich relativ kurz nach dem Attentat. Und da war die Nachrichtenlage noch relativ schwer zu überblicken. Und gerade heutzutage, wo auch immer so ein Wust von gegensätzlichen Aussagen und Meldungen dann immer kommt und es sowieso schwer ist, irgendwie einen Überblick zu verschaffen, was glaubwürdig und valide ist und was nicht. Ich lasse mich, wie gesagt, auch immer gerne eines Besseren belehren, aber dann bitte auch mit Angabe von verlässlichen Quellen und nicht einfach die Behauptung raushauen, ihr habt das falsch gemacht. Das finde ich immer ein bisschen lame. Das habe ich dann auch, wie gesagt, einzelnen Leuten geantwortet, wenn sie geschrieben haben, belehrt mich gerne mit Quellen eines Besseren, ich bin lernfähig. Aber hey, wir sind, wie gesagt, hier, um über True Crime zu sprechen und nicht über Charlie Kirk, auch wenn es gewissermaßen auch True Crime ist. Und wie schon in der letzten Folge, möchten wir auch hier kurz eine Bühne für befreundete True Crime Podcasts bieten, bevor wir in den Fall einsteigen. Wie es sich anhört, wenn zwei Thriller-Autorinnen anfangen, nicht nur selber Fälle zu schreiben, sondern ihrem Hobby auch in der True-Crime-Welt nachzugehen und über Fälle aus aller Welt zu sprechen, die sie wirklich hervorragend recherchiert haben und super sympathisch präsentieren. Das hört ihr bei Mord hoch 2, aber die beiden sollen sich doch schnell mal selber vorstellen.
Hallo zusammen, wir sind Nadine
und Sarah vom Podcast Mord hoch 2. Wir sind eigentlich Thriller-Autorinnen, doch wir haben schnell gemerkt, dass das Leben die spannendsten Geschichten schreibt und so sind wir zu unserem Podcast gekommen.
Bei Mord hoch 2 behandeln wir sehr gerne mysteriöse Vermisstenfälle und rätselhafte Morde. Oft sprechen wir über Fälle, die noch nicht so häufig in anderen Podcasts behandelt worden sind.
Manchmal greifen wir aber auch Klassiker auf und leuchten jeden Winkel bekannter Fälle aus.
Wenn ihr also Lust habt auf wöchentlichen True-Crime-Content, dann hört jetzt rein bei Mord hoch 2.
Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.
Ja, also durchaus ein Tipp. Ist euch aus der letzten Folge wahrscheinlich schon bekannt, da hatten wir den Trailer so gegen Ende gespielt, der Gerechtigkeit halber jetzt am Anfang der Folge und der zweite Trailer dann zum Ende hin. Sonst wäre das irgendwie, ja, wie gesagt, ungerecht den Parteien gegenüber gewesen. Hast du noch irgendwas zu erzählen, Daniel, bevor wir in den Fall einsteigen?
Negativ, Sir.
Dann begeben wir uns doch direkt zum Schauplatz des heutigen Falles. Ja, ich hatte eigentlich heute einen Gast erwartet, der ist aber kurzfristig leider verhindert gewesen. Ein ja, relativ bekannter True-Crime-Blogger auch, der auch seit einiger Zeit einen eigenen Podcast betreibt mit einer Freundin zusammen. Aber ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, der wird dann noch irgendwann demnächst zu Gast sein, dann kann er selber erzählen und sich selber vorstellen. Wir reisen heute, lieber Daniel, nach Osterholz-Scharmbeck.
Nein, tatsächlich.
Tatsächlich, so richtig in die niedersächsische Provinz, 22 Kilometer von Bremen entfernt, ungefähr ca. 30.000 Einwohner. Ja, ein kleines Städtchen, erste Besiedlungsspuren soll es angeblich schon seit ungefähr 10.000 vor Christus geben, also durchaus eine relativ alte Gegend. Auf der Wikipedia-Seite sind auch einige Sehenswürdigkeiten aufgeführt und es gibt auch tatsächlich ein, zwei berühmte Söhne der Stadt, allen voran wahrscheinlich Bodo Ramelow, den langjährigen Ministerpräsident Thüringens, und Hermann Fürchtegott Remzmar, ein Tabakproduzent. Remzmar, auch ein Name, der in True-Crime-Kreisen bekannt ist. Es gab die Entführung von Jan Philipp Remzmar, dem Erben dieses Tabakimperiums. Da kommen wir höchstwahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch noch zu.
Ich möchte an dieser Stelle kurz eingrätschen und den Vornamen Fürchtegott nochmal ganz kurz wiederholen. Das ist schon ein sehr abgefahrener Vorname, ja, muss man tatsächlich sagen. Also, ja, ich denke, oldschooliger kann ein Name nicht sein.
Persönliche Storytime zum Namen Fürchtegott.
Ja.
Wäre es nach dem Urgroßvater meines Vaters gegangen, der noch die ersten 3 Jahre meines Lebens gelebt hat, wäre das mein zweiter Vorname gewesen.
Naja, es fängt nun mal auch mit Fabi an, also mit F wie Fabi Uhn.
Ja.
Passt also eigentlich ganz gut.
Fabian Fürchtegott wäre schon auch richtig, richtig fantastisch gewesen, ne?
Ja, dann könntest du die Geschichten aus dem FF erzählen. Zum Thema Oberholz-Scharmbeck, dazu habe ich auch eine kleine Erinnerung. Und zwar waren wir damals mal mit der Fußballmannschaft weg und ich meine, das war auf Wangerooge tatsächlich. Da hat sich einer von uns in so ein Mädel verliebt und die haben dann irgendwie so eine kleine jugendliche Liebesbeziehung auch gehabt und sie kam dann irgendwann auch mal zu Besuch und so. Und sie kam jedenfalls genau aus Oberholz-Scharmbeck, daher kenne ich dieses Örtchen doch noch ganz gut vom Namen her.
Ah, interessant. Guck mal, was hier so die jugendlichen Fußballlieben da auf einmal, wie das seine geografischen Kenntnisse bis heute erweitert hat.
Siehst du mal.
Ja, aber so Sachen hat man früher tatsächlich gemacht, ne? Ist dann für irgendwelche Mädels quer durch die Republik gereist, das, keine Ahnung, habe ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal gemacht, ja.
Ja, das Komische ist, mir fällt der Name meines Fußballkollegen nicht mehr ein.
Aber ihren kennst du noch.
Nein, das auch nicht. Ich kenne auch diesen Ortsnamen.
Ja, scheiß drauf. Dann ist es nicht so wichtig. Ja, was gibt es in Osterholz-Scharmbeck, außer, wie gesagt, Bodo Ramelow und Fürchtegott Remzmar? Da gibt es das Gymnasium Osterholz-Scharmbeck. 1960 gegründet, etwa 800 Schüler, etwa 70 Lehrkräfte. Und genau da spielt sich zu einem Großteil der Fall ab, über den wir heute sprechen, der damals auch für relativ hohe Wellen gesorgt hat. Denn Opfer ist einer dieser 70 Lehrkräfte und Täter einer dieser etwa 800 Schüler. Und das ist ein Verbrechen aus der Rubrik, hätte das nicht verhindert werden können. Also es ist eine relativ abgefahrene Geschichte. Und ich finde es auch ein bisschen interessant, weil du die ja mit einem ganz anderen Auge betrachtest als ich, weil du die aus dem Lehrerauge betrachtest tatsächlich.
Naja, also erstmal betrachte ich sowas aus der Sicht eines ganz normalen Bürgers und ich bin komplett entsetzt. Natürlich gibt es Berührpunkte und man fragt sich, wie sowas passieren kann, wie es überhaupt sein kann, dass Menschen derart reagieren, was das bedeutet, was vielleicht in der Schule vorgefallen sein könnte und. Aber grundsätzlich finde ich alles, das habe ich ja schon mal hier gesagt, was irgendwie mit jungen Leuten und Schule und sowas zu tun hat, total schlimm, wenn es zu irgendwelchen Gewalttaten kommt.
Ja, ich kann kurz vorwegschicken, den Fall werden viele kennen. Ich kann kurz in wenigen Worten zusammenfassen, was passiert ist. Die frisch verbeamtete Lehrerin Heike Block wurde von einem Schüler getötet, der gerade erst die Schule verlassen hatte. Mehr als 20 Mal hat dieser Gero S. auf sie eingestochen. Zuvor hat er der jungen Lehrerin über 2 Jahre lang nachgestellt, sie gestalkt, ihr mehrfach seine Liebe gestanden. Sie hat im Prinzip alles richtig gemacht, das Stalking detailliert mit Notizen protokolliert, sich an das Schulamt gewandt, an den Direktor gewandt, Zeugen gesucht und darauf gedrängt, dass der junge Mann eine Therapie beginnt. Aber niemand hat so richtig eingegriffen. Und das ist eben das, worüber wir heute auch im Großen und Ganzen sprechen möchten. Da ist quasi hat sich eine Verbrechenskulisse vor den Augen des Kollegiums und vor allem vor den Augen der Schulleitung entfaltet. Das Schulamt war eingeweiht und niemand hat sich so richtig zuständig gefühlt. Niemand hat das auch so richtig ernst genommen, was da passiert ist.
Spannend. Das heißt also, dass das in den letzten 2 Jahren seiner Schulzeit auch passiert ist, ja? Also dieses Stalking war quasi während seiner Oberstufenschulzeit.
Ja, genau. Also er hat das Gymnasium dann ohne Abitur verlassen, tatsächlich. Auch aufgrund dieser Vorfälle, aufgrund anderer Vorfälle auch. Und das war dann so ein Punkt, wo Heike Block dann aufgeatmet hat, weil sie dachte, das Stalking ist vorbei. Er hat sich bei der Bundeswehr freiwillig gemeldet. Aber sie konnte natürlich nicht wissen, dass da schon ihr Tod quasi in seinem Kopf beschlossene Sache war. Aber ja, eins nach dem anderen.
Okay.
Heike Block kommt 2006 an das Gymnasium in Osterholz-Scharmbeck und sie unterrichtet Biologie und Chemie. Sie ist beliebt, sie ist da schon Anfang 30, also 32, als sie an die Schule kommt. Und sie ist eine beliebte, engagierte Frau, die so ein bisschen getrieben ist von dem inneren Wunsch, der inhärenten Motivation, alles richtig zu machen. Also die möchte pädagogisch was bewirken, die möchte auch die jungen Leute wirklich so aufs Leben vorbereiten. Die möchte aber nicht nur Lehrerin sein, sondern die möchte auch so ein offenes Ohr für die Leute haben. Also die ist natürlich noch so auf der Suche, was natürlich auch ganz klar ist nach dem Studium in der ersten Anstellung, die ist noch so auf der Suche zwischen diesem Mittelweg, zwischen professioneller Distanz und Offenheit den Schülern gegenüber, ist aber an sich eher ein offener, zugewandter Mensch, der eben über die persönliche Ebene sehr, sehr viel regelt und wirklich das Bedürfnis hat, den jungen Leuten was zu vermitteln und zu helfen und deswegen auch generell sehr schnell sehr beliebt wird in der Schülerschaft. Ein Jahr später, 2007, bietet sie einen sogenannten Bioethik-Kurs an. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht. Ich finde den Namen relativ interessant. Das kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Bioethik, da stelle ich mir sowas vor, wie vielleicht auch Diskussionen, wie wir sie bei Stockbrot geführt haben. Ist das Klonen von ausgestorbenen Tierrassen, ist das ethisch vertretbar? Sowas könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Generell vielleicht Fleischkonsum, Massentierproduktion, Nachhaltigkeit und sowas wahrscheinlich. Ist da wahrscheinlich verankert. Klingt für mich auf jeden Fall auch super interessant.
Ja, finde ich auch. Wir hatten doch auch mal so einen Kurs an der Uni, erinnere ich mich dran. Also aus der Uni-Zeit ist nicht viel bei mir hängen geblieben. Aber besonders interessante Kurse, die sind hängen geblieben. Und ich meine, wir haben zusammen einen Kurs belegt über die Ethik stellvertretender Entscheidungen, wo es halt primär darum ging, ja, stellvertretende Entscheidungen zu treffen, also für Elternteile oder Partner im Koma beispielsweise oder also sowas in der Art. Und ich fand diese Ethikkomponente einfach super, super spannend. Insofern, ich sehe in deinem Gesicht, du erinnerst dich an gar nichts. Ich glaube, das war unser...
Nein, also tatsächlich erinnere ich mich an den Begriff, aber ich hätte niemals mehr diesen Kurs im Kopf gehabt. Ja. Jetzt, wie du sagst, sagt mir so dieser Titel auf jeden Fall noch irgendwas. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich diesen Kurs durchgezogen habe tatsächlich.
Das war in unserem ersten Sommersemester das. Und das war, wir hatten einen Dienstag und einen Donnerstag, wo wir wirklich von, also für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt vielleicht nicht so interessant, aber wir hatten an diesen Tagen, die waren sehr vollgepackt. Wir waren wirklich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends in der Uni mit so 2 Freistunden zwischendurch. Und das war, glaube ich, Dienstagabend 18 bis 20 Uhr der Kurs. Also das war wirklich so ein Arschlochzeit.
Na, da hatten wir doch Kultur, da hatten wir Kultur der 20er.
Dann hatten wir das davor.
Ja, okay.
Alles klar. Genau, also so eine Arschlochzeit auf jeden Fall, wo du eigentlich gerade im Sommer nicht in der Uni sein möchtest, sondern im Park liegen. Ne? Aber ja.
Ja.
In diesen Bioethikkurs jedenfalls stößt Gero S. Gero S. ist ein junger Mann, der ja in der Schule bekannt ist. Seine Mutter, die getrennt von dem Vater lebt, die arbeitet an der Schule, die ist da angestellt in der Mediathek, also die ist Bibliothekarin. Ist das dann Mediathekarin? Gibt es da einen eigenen Fachwort oder ist das auch eine Bibliothek? Ist ja auch scheißegal.
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich so Mediathekarin klingt jetzt irgendwie vernünftig.
Nennen wir sie einfach so. Sie ist Mediathekarin an der Schule, aber sie ja, erreicht ihren Sohn nicht. Also da ist eine starke Distanz zwischen den beiden. Er ist 19 zu diesem Zeitpunkt. Und relativ isoliert von anderen Schülern. Die wollen nicht so richtig was mit ihm zu tun haben. Er ist sehr intelligent. Bei einem IQ-Test wird ein IQ von 136 festgestellt. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber er tut sich trotzdem schulisch sehr schwer, weil er eben ja, sehr introvertiert ist und sehr impulsiv und auch relativ faul. Und auch es einfach nicht einsieht, so dieses schulische, reproduzierbare Wissen einfach sich reinzudrücken. Das ist ja oft so ein Ding, was sehr intelligente Menschen haben, dass die mit so konventionellen Vermittlungen einfach nichts anfangen können.
Ja, ja, also ich meine, das ist letztendlich eine Form von Reaktanz, dass er genau das, was er eben soll, nicht tut und insofern vielleicht sogar ein Spiegelbild seines IQs, seiner Intelligenz.
Ja, möglicherweise. Also das ist ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt an dem Schulsystem, ne, dass gute Noten nicht zwingend was über den Intellekt aussagen, sondern primär über die Fähigkeit, auswendig zu lernen und sich eben dieses reproduzierbare Wissen draufzuschaffen. Aber ja, bei allen Kritikpunkten sehe ich nicht, wie es deutlich besser gehen sollte. Aber das ist eine Diskussion für vielleicht mal irgendwann Stockbrot.
Ja, so für ungefähr 22 Folgen Stockbrot am Stück oder so. Ja, nein, aber geht. Ja, ist schon sehr, sehr, sehr tiefgehendes Thema auf jeden Fall. Aber okay, also ein blitzgescheiter Typ, der irgendwie trotzdem mit diesem System Schule nichts anfangen kann und auch ein bisschen isoliert quasi sein Dasein fristet.
Ja, und der auch ja, generell ein bisschen problembelastet ist. Also der von seinen Mitschülern gemieden wird auf jeden Fall und ja immer so ein bisschen eigenbrötlerisch wirkt. Ich glaube, wenn man da so scherzhaft die Frage gestellt hätte, so in der Schülerzeitung oder so oder in der Stufe, bei wem ist es am wahrscheinlichsten, dass er Amok läuft an der Schule, dann wäre wahrscheinlich sein Name am häufigsten gefallen. Also so diese etwas seltsame Junge, den alle ein bisschen komisch finden, den alle so ein bisschen meiden, von dem sowas Komisches ausgeht. Er ist auch jemand, der sich selber als relativ gefühllos und emotional entrückt beschreibt. Das liegt wahrscheinlich an dieser, wie soll ich sagen, an diesem doch sehr schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter, die ja offenkundig ihm immer wieder spiegelt, dass er nicht gewünscht war und ihm immer wieder erzählt, dass er ja besser nicht existieren sollte, dass seine Existenz scheiße ist, dass die Mutter darunter leidet und dass sie, dass auch sie besser dran wäre, wenn es ihn niemals gegeben hätte. Und das sind natürlich ja Aussagen, die man nicht gerne hört. Ich hatte irgendwann mal, glaube ich, erwähnt, dass ich auch immer ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter hatte und die hat auch solche Dinge teilweise gesagt, was mich damals auch immer sehr, sehr verletzt hat und unsere Beziehung sehr belastet. Wie gesagt, mittlerweile blicke ich darauf und denke, dass sie ihre eigenen Probleme mit sich selber hatte, wahrscheinlich psychischer Natur, die ich natürlich als Kind nicht erkannt habe. Ne? Ich habe einfach dann diese Aussagen gehört, wäre besser, wenn du nicht da wärst, und habe mich dann so mit 10, 12 Jahren gefragt, so, was habe ich falsch gemacht? Und du hast nichts falsch gemacht. Ne? Und so, deswegen kann ich in diesem einen Punkt Gero S. so ein bisschen verstehen, wenn ich so seine Geschichte lese, weil das eben etwas ist, was ich selber erleben durfte.
Es ist natürlich eine super brutale Aussage. Also ich glaube, das kann man nicht schönreden. Wie sieht es denn bei Gero S. aus? War seine Mutter alleinerziehend oder hatte, also war das ein normales Familiengefüge?
Nee, hatte ich erzählt,
Sie waren getrennt?
Ja, die waren getrennt, ja. Auch schon lange. Also er hat diese normale Familiendynamik so nicht erlebt.
Okay, dann ist es vorhin untergegangen. Also weißt du denn, inwieweit es ein Verhältnis zum Vater gegeben hat? Es hätte ja sein können, dass er dann trotzdem noch ein gutes Verhältnis zu ihm hat, irgendwie in Beziehung zu ihm steht oder so.
Nee, es gab wohl kein nennenswertes Verhältnis zum Vater. Ich habe nirgendwo was dazu gefunden. Ich bin nicht mal sicher, ob der seinen Vater überhaupt kannte. Also es gibt da keinen Gegenpol zu dem, was die Mutter da dann ihm vermittelt hat. Es gibt da keinen Vater, der dann irgendwie sagt, es ist gut, dass du da bist, oder das in Perspektive rückt oder so. Ne? Es gibt wirklich nur dann diese Aussagen. Das kommt natürlich auch von ihm, aber ich denke, das ist glaubwürdig, weil er eben auch über die Taten an sich sehr, sehr unverblümt und emotionslos gesprochen hat. Ich denke, dass er niemand ist, der jetzt irgendwie irgendwas erfinden würde. Ist ein sehr rationaler Typ, der würde solche Dinge nicht erfinden, denke ich.
Okay, also daraus schließe ich jetzt, so wie du es erzählst, dass er noch lebt. Also, dass er sozusagen nicht irgendwie erwischt wurde und, keine Ahnung, bei irgendeiner polizeilichen Ermittlung oder sowas halt gestorben ist, sondern dass er ganz normal jetzt inhaftiert wurde am Ende. Aber ich meine, klar, ich will jetzt auch nicht zu weit vorausgehen mit deiner Erzählung, aber zumindest das ist ja jetzt schon mal irgendwie somit schon mal gesetzt.
Das schließt du ganz richtig, ja, definitiv. Aber wir machen erstmal ganz normal in der Erzählung weiter. Er belegt also diesen Bioethikkurs, den Heike Block anbietet, und er entpuppt sich eigentlich direkt als relativ anhänglich ihr gegenüber. Irgendwie hat er da das Gefühl, sich öffnen zu können und zu wollen, und er präsentiert sich da sehr viel engagierter auch als bei anderen Lehrern in anderen Kursen. Er fängt sie eigentlich vor oder nach jeder Stunde auf dem Flur ab und sucht persönliche Gespräche zu ihr. Er öffnet ihr auch persönliche Probleme, sucht ihren Rat, vertraut ihr auch immer wieder an, was er für Probleme hat, und spricht schließlich auch darüber, dass er Selbstmordgedanken hegt. Also er überschreitet dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis bei weitem und spricht über Dinge, die eigentlich eher in so eine Therapiesitzung gehören würden, weil er offensichtlich auch so ein Distanzproblem hat und das einfach für ihn ungewöhnlich ist, dass er zu jemandem einfach auch Zugang findet. Weißt du, was ich meine?
Ja, komplett. Also ich finde so gerade dieses Nähe-Distanz-Thema, was du jetzt hier nochmal irgendwie erwähnst, ist hier an dieser Stelle sehr entscheidend. Sie hat eben aufgrund dieses Berufsethos in sich das Gefühl gehabt, dass sie gerne auch auf sozialer Ebene den Menschen helfen möchte und somit vielleicht etwas mehr Nähe zugelassen, als es vielleicht notwendig ist in dem Job.
Genau.
Und das war für ihn natürlich eine Einladung, das auch anzunehmen, weil er es vielleicht bis dahin nicht kannte, so wie du es beschreibst.
Genau, ja.
Und insofern war sie für ihn auch eine ganz wichtige Person, zeitweise.
So wird sie auch von ihren Eltern beschrieben, als eben jemand, der diese Offenheit wirklich so aus tiefster innerer Motivation an den Tag gelegt hat, weil sie einfach wirklich was Positives bewirken wollte. Also sie hat diesen Beruf ergriffen, weil sie einfach nicht, sie wollte nicht Beamtin werden, die wollte kein sicheres Leben haben. Das sind natürlich alles schöne Nebenaspekte. Sie wollte positiv auf das Leben von Menschen einwirken.
Ja, super. Also das ist, finde ich, eine eigentlich Grundvoraussetzung für den Job. Und wenn jemand so denkt und das wirklich lebt und versucht umzusetzen, das ist natürlich total toll. Ich glaube, dass es am Ende nicht so sehr nur darum geht. Ich glaube, das ist schon viel verlangt auch tatsächlich von den Schülern, wenn man was Positives bewirken möchte. Aber ich glaube, grundsätzlich zu sagen, hey, ich möchte hier was Gutes tun und möchte Menschen helfen und möchte sie unterstützen, dann ist das erstmal schon mal eine gute Haltung.
Das glaube ich auch, ja. Und ja, wie gesagt, du hast das, was ihn angeht, auch schon in die Perspektive gerückt. Ne? Er ist es einfach nicht gewöhnt, irgendeine persönliche Ebene zu Menschen aufzubauen, weil er eben sehr distanziert, entrückt und für sich ist. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch diese Grenzen des normalen Sozialverhaltens einfach so schnell übersprungen, weil er einfach diesen Kontakt nicht gewöhnt war und ist dann eben sehr schnell mit sehr persönlichen Themen um die Ecke gekommen, die natürlich super unangemessen sind in dem Bereich. Ne?
Ja, und darüber hinaus auch meldepflichtig. Ne? Also wenn es halt zu sehr ins Private geht und sowas dann auch geäußert wird, dann ist natürlich sie als Lehrerin auch gezwungen, dann irgendwie aktiv zu werden.
Ja, genau.
Also wenn er wirklich suizidale Gedanken hat, dann kann sie das nicht irgendwie ignorieren oder so, es geht nicht.
Ja, sie tauscht sich mit ihren Eltern genau darüber aus. Also die erzählt, hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern und auch zu ihrem Bruder und erzählt dann auch immer wieder, was so in der Schule passiert und erzählt eben auch davon, dass da dieser eine Schüler ist, der ja irgendwie super intelligent ist, aber auf der anderen Seite menschlich schwer greifbar und der halt immer mehr so die Nähe zu ihr sucht. Und sie hat auch so ein bisschen Angst, dass dieses Nähe-Suchen eben nicht so aus so einer Beraterrolle heraus entsteht, sondern dass er mehr rein interpretiert in dieses Verhältnis, in Anführungsstrichen, als da ist. Und sie hat auch Angst, dass sie einfach mit Informationen konfrontiert wird, die einfach dieses Verhältnis sprengen, dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und so macht ihr Vater etwas ganz Richtiges. Er rät ihr, jeden privaten Kontakt, der stattfindet, zu protokollieren und eben auch solche Dinge wie jetzt solche Selbstmordgedanken oder so der Schulleitung zu melden. Also der ist da schon auf dem ganz richtigen Weg unterwegs. Ne?
Ja.
Und so schreibt sie beispielsweise am 20. Dezember 2007, also wir haben das Glück, dass wir hier so ein paar Auszüge aus ihren Protokollen auch verfügbar haben. Gero fängt mich vor dem Lehrerzimmer nach Unterrichtsschluss ab und bittet um ein Gespräch. Wir gehen zusammen in die Chemievorbereitung und reden über seine Probleme. Circa 2 Stunden lang. Zeugen, Frau M. Kontaktaufnahme von mir und Frau N. mit Dr. J. vom Schulpsychiatrischen Dienst, da ich mir nicht mehr zu helfen weiß. Also sie hat dann auch es richtig gemacht, hat noch eine Kollegin quasi im Nachhinein dazu gebeten, hat gesagt, hier, das Gespräch hat gerade stattgefunden, hat sich mit einer anderen Vertrauenslehrerin beraten und sich an den schulpsychiatrischen Dienst gewandt. Also hat wirklich alles richtig gemacht, im Prinzip. Ne? Der Psychiater vom schulpsychiatrischen Dienst meldet ihr zurück, dass sie den Kontakt zu Gero S. abbrechen soll und alles weitere, vor allem weitere Suizidandrohungen an die Polizei übergeben soll. Sie kann natürlich den Kontakt nicht abbrechen, denn er ist nun mal Teil eines ihrer Kurse. So. Und so hat sie auch erstmal gar keinen, also diesen Rat möchte sie auch erstmal gar nicht umsetzen. Das sagt sie auch ihren Eltern, dass sie natürlich da jetzt davon Abstand nehmen wird, den jetzt aus ihrem Kurs zu entfernen oder den Kurs abzugeben. Sie will einfach diesen Privatkontakt runterfahren. Das Ganze spitzt sich aber immer weiter zu. Gero S. lässt nicht locker und lässt das quasi nicht zu, dass sie den Kontakt oder zumindest diesen privaten Kontakt einseitig beendet. Und so schreibt sie am 9. Januar 2008 in ihr Notizbuch: Gero steht vor dem Lehrerzimmer und wartet auf mich. Frau N. bekommt das mit und warnt mich, ich steige aus dem Fenster. Das muss man sich mal vorstellen, dass sie das Lehrerzimmer, quasi aus dem Fenster verlässt, um der Konfrontation mit ihm aus dem Weg zu gehen, weil das so unangenehm für sie ist.
Ja, man, allein an diesen Daten merkt man ja auch, oder man kann zumindest herauslesen, dass es auf jeden Fall auch so ein emotionaler Höhepunkt dieser ganzen Situation war, denn der 20. Dezember 2007 war wahrscheinlich unmittelbar vor den Weihnachtsferien und der 9. Januar kurz danach.
Ja, ja, und das ist natürlich auch eine kranke Eskalation, das sind ja nur wenige Wochen, ne? Das ist ja keine Zeit, die da vergangen ist im Endeffekt, 20 Tage, keine 3 Wochen.
Ja, genau.
Und wie du schon sagst, genau. Großteil Weihnachtsferien. Ne?
Ja, ja, und was das bedeutet, ist ja irgendwie auch, dass man normalerweise, wenn man halt in die Ferien geht oder aus den Ferien rauskommt, hat man ja eigentlich Energie getankt, ne? Also sowohl die Schüler als auch die Lehrer oder Eltern zur Weihnachtszeit, so alle Menschen in der Regel im besten Fall. Und man startet ins neue Jahr mit irgendwie guten Vorsätzen und einer positiven Energie oder so soll es zumindest sein. Aber hier ist ja ganz offensichtlich das so, dass halt quasi so diese, ich sag mal, negative Energie aus dem Vorjahr direkt rüberschwappt.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die auch schon gar keine Lust hatte, aus den Ferien zu kommen. Ne? Dass diese Motivation, so frisch im Lehrerberuf zu sein, da schon so richtig gedämpft wurde, weil sie eben wusste, sie hat dann wieder diese diese Situation, der sie sich nicht richtig entziehen kann, das ist natürlich, das saugt ja auch Energie ohne Ende, ne?
Ja, und sie war ja auch erst seit ein paar Monaten im Job, ne? Das erste Halbjahr war noch nicht mal richtig rum.
Ja, genau. Nur 2 Tage später führt sie dann ein finales Gespräch mit ihm, so wie sie es nennt. Also er fängt sie wieder vor dem Lehrerzimmer ab. Sie hat diesmal keine Lust, aus dem Fenster zu flüchten. Vielleicht wurde sie nicht gewarnt. Und sie nimmt sich nochmal des Gesprächs an, erzählt ihm, dass es so nicht mehr geht, dass sie diese Kapazitäten einfach nicht hat, sich um seine Probleme in der Art zu kümmern und dass er da Grenzen überschreitet. Er droht erneut mit Suizid, bevor er das Gespräch beendet. Sie protokolliert das erneut und wendet sich an die Polizei. Also wie das mit dem Psychiater abgesprochen war, bei erneuter Suiziddrohung an die Polizei wenden. Also auch hier macht sie im Prinzip alles wie aus dem Lehrbuch. Die Polizei holt Gero auch an diesem Abend ab zu Hause. In seinem Zimmer finden die so eine Art selbstgebauten Sprengstoffgürtel, wo er dann auch zugibt, den hätte er sich um den Hals legen wollen und hochgehen lassen, sodass quasi die Halsschlagadern durch die Explosion beschädigt werden, er dann verblutet. Er willigt dann in eine Therapie ein, das ist ja ganz normal, also wenn jemand mit akuter Selbstgefährdungsprognose von der Polizei zu Hause abgeholt wird, dann wird er in aller Regel in eine Psychiatrie eingewiesen und ja, hat die dann in dem Falle halt unter der Auflage, eine Therapie zu machen, wieder verlassen können, um wieder ganz normal an der Schule teilnehmen zu können. Aber er hat halt die Auflage, eine Therapie zu machen.
Bedeutet aber auch, dass er jetzt nicht der Schule verwiesen wurde oder sowas? Und nein. Wurde er denn für diese Therapie beurlaubt oder hat er dieses Schuljahr erst noch ganz normal zu Ende gebracht? Und in welchem Jahrgang war er überhaupt? War er in der 12 oder in der 13?
Diese Therapie, die wäre einfach ganz normal alltagsbegleitend gewesen. Also der kann ganz normal zur Schule, das ist keine stationäre Therapie. Ne?
Ah ja, okay. So. Und war er in der 12 oder 13, weißt du was dazu?
In der 12, also,
In der 12, okay.
Heike Block begleitet ihn sogar zum Psychiater, also die sucht mit ihm gemeinsam einen Therapeuten raus, begleitet ihn dahin, um halt auch dann in den ersten Sitzungen quasi ihre Sicht zu schildern. Und in dem gemeinsamen Therapieanteil geht sie darauf ein, dass sie eben ja dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis als stark gestört empfindet und dass sie ihr Verhalten, sein Verhalten als sehr grenzüberschreitend wahrnimmt. Ja. Und er räumt in diesen gemeinsamen Therapieanteilen ein, dass er eine Beziehung mit ihr haben möchte, dass er in ihr mehr sieht als eben nur eine Lehrerin, sondern auch eine Bezugsperson, eine mögliche Partnerin. Hm. Daraufhin verlässt sie die Sitzung und weigert sich, ihn weiter zu unterrichten. Sie geht jetzt zum Schulleiter und beantragt, dass jemand anders diesen Kurs weiterführt und dass sie ihn nicht mehr direkt unterrichten möchte. Sie sieht das jetzt als absolut unzumutbar an. Hm. Allerdings sieht der Schulleiter das anders. Der besteht darauf, dass sie den Kurs weiterführt und der trifft eine Entscheidung, die ich nun absolut gar nicht verstehen kann. Der entscheidet weiterhin, dass sie über diesen Bioethikkurs hinaus, in dem er Teil ist, weiterhin einen Privatunterricht mit ihm macht. Also nur sie und er, one-on-one, soll sie ihn so quasi so förderunterrichtsmäßig begleiten im Schuljahr. Und das ist so ein Punkt, wo ich wirklich schlucken musste. Ja, ich meine, da kommt eine Lehrerin zu dir hin als Schulleiter und sagt dir, der Schüler stalkt mich, der hat Suizidandrohungen mehrfach gestartet, ich habe auch ein bisschen Angst vor dem, der hat auch geäußert, eine Beziehung zu mir zu wollen, ich kann das nicht mehr, ich will diese Grenzüberschreitung nicht mehr, ich möchte dir nicht mehr unterrichten und der Lehrer verdonnert dich aber zu Einzelunterricht mit dieser Person, das ist der Schulleiter, das ist sehr, sehr grenzwertig.
Das ist tatsächlich nicht wirklich nachvollziehbar, wenn man das so hört. Da würden mich die Beweggründe mal auf jeden Fall interessieren, warum er diese Entscheidung so getroffen hat. Und darüber hinaus frage ich mich auch, ob das vom Schulgesetz her auch überhaupt erlaubt ist.
Das frage ich mich auch.
Also es ist natürlich auch eine Frage der Ressourcen. Du musst ja auch erstmal in der Lage sein, eine Lehrkraft für entsprechende Stunden vom anderen Unterricht freizustellen. Und das stelle ich mir einfach insgesamt ein bisschen schwierig vor, so im regulären, normalen Schulbetrieb, würde ich mal sagen. Ne? Auch wenn es doch recht viele Lehrer und Lehrerinnen dort gab.
Ja, ob das mit dem Schulgesetz vereinbar ist, weiß ich nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen. Vor allem nicht angesichts der zugrunde liegenden Faktenlage.
Ja, die Frage ist ja auch, wie das begründet wird. Also wenn es pädagogisch begründet wird oder wird es halt, sag ich mal, wird es durch seine fachlichen Leistungen begründet oder durch seine besonderen seine besonderen sozialen Förderbedingungen, die ja. er dort vielleicht attestiert hat oder was. Also das ist so, oder die Förderbedarfe, sagt man, ne?
Eine großartige Begründung gibt es seitens des Schulleiters nicht. Der streitet später im Prozess auch viele Dinge ab, die aber von Kollegen und Kolleginnen bestätigt werden oder die halt auch protokolliert wurden. An manche Sachen will er sich nicht mehr erinnern. Der wird auch von den anderen Lehrkräften hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen kritisch gesehen. Er selber lehnt Interviewanfragen ab. Lehrerinnen und Lehrer, die mit den Zeitungen sprechen oder mit den Medien sprechen, ohne dass ihre Namen genannt werden, bezeichnen ihn als so eine Art selbstherrlichen Sonnenkönig, der quasi macht, was er möchte und der sich auch an Regeln und Gesetze relativ wenig hält und der ja einfach so regiert, wie er es für richtig hält. Also das passt auch so ein bisschen zu dem, was hier passiert. Also wie gesagt, das ist nur Hörensagen, ne? Ich bin an dieser Schule nicht gewesen, ich kenne den Menschen nicht, aber das sind so die O-Töne, die man so bekommt. Heike Block jedenfalls schreibt in ihrem Stalking-Protokoll: Entscheidung von Herrn S. und Frau B., das ist die Oberstufenkoordinatorin, Gero verbleibt in meinem Kurs und es ist besser für alle, wenn ich ihn einzeln betreue. Meine Einwände dagegen wurden nicht ernst genommen, so mache ich mit Gero Einzeltermine ab. Sie fühlt sich jetzt also vollkommen ausgeliefert, sie wird ja quasi von der Schule nicht nur in dieser Situation belassen, sondern noch stärker in seine Arme gedrängt, weil sie jetzt noch diesen Einzelunterricht hat. Und auch ihre Eltern, wie gesagt, mit denen sie immer über alles gesprochen hat, die räumen ein, die erzählen, dass sie aus dieser Zeit, dass sie, ja, sie hatte Angst vor dem Schulleiter, sie hat dann, ist da nicht gegen angegangen, sie hat auch jetzt nicht an, sich erstmal nicht weiter an höhere Stellen gewandt, sie wollte halt vor allem auch ihre Verbeamtung nicht gefährden, die stand ja nicht so lange noch bevor, ne, ja. Und ja, deswegen ist sie erstmal dieser Anweisung gefolgt.
Okay, verstehe.
Also der Schulleiter wird dann später vor Gericht sagen, dass er ja so jetzt nicht erklären könnte, warum es diesen Ein-Personen-Kurs gab. Den hätte es so nicht gegeben, das wäre nicht seine Anweisung gewesen. Er könnte sich nicht erklären, warum Heike Block das irgendwie in ihren Unterlagen geschrieben hat. Aber das wird halt schnell widerlegt, weil Gero S. E-Mails an seine Lehrerin dann gerne mit dein Ein-Personen-Kurs beendet hat und auch andere Lehrer halt ausgesagt haben, dass es diese Anweisung gab. Also das stand
quasi, ich wollte gerade sagen, war ja noch die Oberstufenkoordinatorin auch noch mit dem Gespräch jetzt.
Genau. Also es stand in ihren Protokollen und er hat dann vor Gericht gesagt, ja nee, diese Anweisung gab es nie, keine Ahnung, wie sie darauf kommt und warum der das in seinen E-Mails schreibt, aber es wurde dann eben nachgewiesen, dass es diese Anweisung gab. So, ne? Und er sagt auch aus, ja, er kann sich generell auch diese E-Mails, diese Protokolle von Heike Block nicht erklären, auch die Aussagen ihren Eltern gegenüber. Er hatte immer ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihr und hat ihr immer das Gefühl gegeben, mit ihren Sorgen zu ihm kommen zu können. So, also, und das widerspricht natürlich krass dem, was wir jetzt hier gehört haben. Ne?
Ja.
Die, ja, das Gericht und die gerichtliche Kammer sehen das aber auch als fragwürdige Aussagen seinerseits, denn was hätte Heike Block für einen Grund haben sollen, zu lügen in ihren Protokollen und auch ihren Eltern gegenüber und generell, und wie gesagt, andere Lehrer aus der Schule haben das eben bestätigt. Der Direktor will dann auch ein Gespräch mit Gero S. geführt haben, so eine Art Gefährderansprache, wie die Polizei das auch macht, wenn irgendwie so ja, Gefahr im Verzug ist oder irgendein Verdacht besteht, und hat gesagt, er hat dann Gero konkret gefragt, ob er sich in Heike Block verknallt habe, so, und Gero äußert aber, er sei zu solchen emotionalen Bindungen gar nicht fähig und deswegen, das müsste man ihm jetzt glauben, das wäre schon alles okay. Und der Schulleiter sagt auch, er hätte ihm das geglaubt, weil er ihn als sehr schwer zugänglichen Jungen kennengelernt hätte, eben auch dadurch, dass die Mutter an der Schule arbeitet, und deswegen hätte er das geglaubt, dass er sich nicht verlieben kann, hätte ihm aber sehr eindeutig auch gesagt, er solle sich von Heike Block privat fernhalten. Gero S. sagt später vor Gericht, dass es zwar dieses Gespräch gab, aber er kann sich an keine deutliche Ansage mehr erinnern. Also das wird wohl auch eine Selbstschutzbehauptung des Direktors gewesen sein.
Ja, muss nicht. Ne? Also es kann auch einfach sein, dass es in seiner Tonalität oder für seine Tonalität irgendwie sehr deutlich und direkt war und er es vielleicht subjektiv so wahrgenommen hat, auch wenn es vielleicht nach außen hin nicht so klang. Ne? Kann immer sein.
Ja, das Ding ist, dass er sich sehr dezidiert an alles erinnert. Also er bestätigt ganz oft den Wahrheitsgehalt von irgendwelchen Tagebuch- und Protokolleinträgen und sagt, dass es genau so gewesen ist, dass er genau das gesagt hat. Und er sagt auch, dass es dieses Gespräch mit dem Schulleiter gab, dass er gefragt wurde, ob er sich in sie verknallt hätte und aber dass es darüber keine Ansage gab, sich privat von dir fernzuhalten. So, also
okay, verstehe.
Also das scheint mir
keine. Also es geht nicht darum, dass der Schulleiter vielleicht seinen eigenen Ton anders wahrgenommen hat als Gero, sondern es geht genau darum, dass es inhaltlich gar nicht stattgefunden
genau,
hat.
Genau, also inhaltlich scheint es da einfach nicht stattgefunden zu haben.
Okay.
Kurze Zeit später, Anfang Februar 2008, dokumentiert Heike Block erneut: Gero gesteht mir erneut seine Liebe, Info an Herrn S., also den Schulleiter, dass ich mich mit Gero nicht mehr alleine treffen kann und möchte, Unverständnis von seiner Seite. Also erneut wird das nicht ernst genommen und erneut wird quasi darauf bestanden, dass sie den weiter unterrichtet.
Okay.
Eine andere Lehrerin wendet sich zur selben Zeit an den Schulleiter, die hat von dieser Situation mitbekommen. Und die hat auch die Angst von Heike Block mitbekommen und hat dann dem Schulleiter gesagt, dass auch sie obsessives Verhalten bei Gero wahrnimmt und dass sie ihn für eine tickende Zeitbombe hält und dass man die beiden unbedingt trennen muss. Der Schulleiter schickt sie aber weg mit der Aussage, sie sei nicht in der Lage, eine solche Aussage zu treffen. Also auch hocharrogant, finde ich, so ein bisschen da quasi seinem pädagogischen Personal abzusprechen, sich eine Meinung über Schüler zu bilden.
Naja, die Frage ist ja, was sie mit tickende Zeitbombe genau meint. Also hat sie da wirklich auch quasi vorhergesehen, dass Gero gewalttätig sein kann?
Ja, sie sagt, sie hat wohl wörtlich gesagt, denn auch sie hat ihre Aussagen protokolliert, dass Gero jemand ist, den niemand im Griff haben kann, der sich auch vermutlich selber nur bedingt im Griff hat und sie die Gesamtsituation als besorgniserregend und bedrohlich empfindet. Also durchaus handfest, ne? Nicht irgendwie nur so, ist mir irgendwie unangenehm so oder, sondern ja.
Das ist auf jeden Fall eine pädagogische und auch soziale Einschätzung, die man jetzt nicht irgendwie vernachlässigen sollte.
Ja, und die sicherlich auch kein Lehrer einfach mal so aus dem Handgelenk heraustrifft, ne?
Genau, ja.
Weil das ja unter Umständen schon auch massive Folgen eben für den Schüler hat. Und da denkt man ja vielleicht eher zweimal nach, bevor man sich so äußert. Diese Cornelia N. wendet sich nicht nur an den Direktor, sondern auch an die Landesschulbehörde und schildert da die Situation. Von denen bekommt die erst gar keine Antwort. Also auch da stößt man auf taube Ohren. Und so geht das ganze Spiel weiter seinen Gang.
Das finde ich jetzt durchaus bitter. Denn wenn sie schon den Weg zur höheren Instanz geht und dann aber auch dort an dieser Stelle keine Unterstützung bekommt oder wer weiß, ob das Thema einfach nur beiseite geschoben wurde oder vielleicht noch nicht bearbeitet werden konnte, ja, weil vielleicht andere Dinge vorher auf dem Tisch lagen, das weiß man jetzt alles nicht, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch aus dieser Perspektive halt sehr bitter, wenn man halt quasi hilflos der Situation ausgeliefert ist, da man schon versucht hat, alle Instanzen und alle möglichen Dienst gerade sozusagen ins Boot zu holen, um irgendwie eine Lösung zu finden.
Ja, genau. Und ja, man weiß es nicht. Vielleicht hat die Schulbehörde sich auch ihrerseits dann nochmal an den Direktor gewandt und hat gesagt, wir haben hier dieses Schreiben von einer ihrer Lehrerin bekommen, können Sie Stellung dazu nehmen? Und der hat das abgetan und deswegen kam da nichts mehr. Ne, weiß man nicht, was da passiert ist. Wird man auch leider nicht erfahren. Ende Februar 2008 wird Heike Block allerdings verbeamtet und jetzt hat sie so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Jetzt ist sie nicht mehr in dieser totalen, ausgelieferten Situation ihrem Schulleiter gegenüber. Und sie besteht jetzt darauf, dass sie Gero nur noch im Beisein von Zeugen unterrichten wird, nicht mehr alleine. Und als dieser etwas später seine Therapie abbricht, weil er sie für sinnlos hält, weigert sie sich ganz, ihn zu betreuen, weil sie diese Therapie als absolut essentiell für ein weiteres Schüler-Lehrer-Verhältnis gesehen hat. Ja, also er bricht diese Therapie ab, weil sie aus seiner Sicht überflüssig ist. Ich glaube, er vor Gericht wurde quasi eruiert, dass er da einfach zu sehr mit sich selbst konfrontiert wurde und das einfach nicht wollte. Ja, wie gesagt, ne, ich kann da immer wieder nur an dieses Zitat aus der Serie Hannibal denken. Erfolgreiche Therapie setzt den Wunsch voraus, sich selbst so zu sehen, wie man wirklich ist oder irgendwie so, ja, sinngemäß. Ne? Und ich glaube, dass man das nicht zu jedem Zeitpunkt seines Lebens kann.
Das glaube ich auch, auf jeden Fall.
Ja, in den Sommerferien und auch danach bombardiert er sie mit E-Mails. Er schreibt ihr lange, lange E-Mails. Es gibt Auszüge. Er schreibt, wärst du nicht gewesen, könnte ich dir heute nicht mehr schreiben. Vielleicht kann ich dir eines Tages dafür danken, dass du mein Leben bewahrt hast, also dass sie ihn quasi vor dem Suizid bewahrt hat. Du kannst wirklich sehr verletzend und kühl sein, aber manchmal auch zum Knuddeln. Was mir niemand bezahlen kann, sind die Minuten und Stunden, die ich mit dir verbracht habe, waren sie auch noch so schmerzhaft. Also schon so, der interpretiert da wirklich schon sehr, sehr, sehr viel so Emotionales und Beziehung rein. Diese Mails, die wandeln sich aber auch. Also irgendwie aus diesen netten Sachen, da kommt dann irgendwie aber auch so ein Neid und auch so eine hassende Seite auf. Vielleicht, weil sie sich ihm gegenüber gesperrt hat, vielleicht aber auch einfach generell. Und so schreibt er beispielsweise: Ich muss zugeben, dass ich dich um dein Leben, das du führst, beneide. Ich habe kein Geld, keinen Führerschein, kein Auto, so gut wie keine Möbel, kein Geschirr, kein Besteck, keinen Kühlschrank, keine Waschmaschine, kaum Kleidung und wenn dann nur mindere billige Qualität, während das bei dir etwas anders aussieht. Ich habe keine Eltern und Freunde wie du, denen ich mich anvertrauen und die mir helfen können. Du führst mir ein Leben, das für mich unerreichbar erscheint. Ich bin nicht so klug wie du, ich sehe nicht so gut aus wie du, vielleicht bin ich auch nicht so nett wie du, aber vor allem eins haben wir nicht gemeinsam, unsere Vergangenheit. Das ist so bitter, ne? Das ist ein junger Mann von irgendwie 21 Jahren, der auch nicht einsieht, dass sie ja auch an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben steht. Ne? Ich meine, sie ist 35, sie ist Beamtin, natürlich steht sie ganz anders da, als wenn du gerade erst in der Oberstufe unterwegs bist. Und ich finde dieser Neid und dieser Hass, das ist dann eher, ja, keine Ahnung, das ist eher Ausdruck dieser emotionalen Zurückgewiesenheit und er sucht sich jetzt Punkte, für die er sie hassen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich. Also zum einen fällt mir erstmal auf, dass er sie duzt in dieser E-Mail, was ja eigentlich auch schon mal keinem natürlichen Lehrer-Schüler-Verhältnis entspricht. Dann scheint es mir so eine Projektion zu sein, die so ein bisschen das eigene Unwohlbefinden beziehungsweise das eigene Leid auf eben Heike Block projiziert. Insofern, als das, so wie du es gerade auch gesagt hast, quasi sie zum Sündenbock erklärt wird. Und es sind ja doch recht viele Vorwürfe, die in dieser Textnachricht auch stecken. Dinge, für die sie vielleicht auch einfach nichts kann.
Die aus seiner Perspektive auch gar nicht zu kritisieren sind.
Die sind aus seiner Perspektive nicht zu kritisieren. Die kann er möglicherweise auch gar nicht einschätzen, weil er vielleicht auch nicht ihre komplette Biografie kannte zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben wir noch den letzten Faktor, was du eben auch gesagt hast, ist, dass sie einfach dadurch, dass sie auch fast doppelt so alt war wie er, sich auch ihre Karriere erarbeitet hat. Ne? Also sie hat die Schule abgeschlossen, sie hat studiert, sie hat ein Referendariat gemacht und sie steht jetzt mitten im Leben, mitten im Beruf und das hat sie sich hart erarbeitet. Also das muss man einfach mal honorieren, unabhängig davon, was für Menschen vielleicht für Vor- oder Nachteile quasi haben, wenn sie ins Leben starten.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Er projiziert wahrscheinlich viel. Ich glaube, er kennt ihre Lebensverhältnisse nicht gut genug, um das so dezidiert einschätzen zu können. Und selbst wenn es ihr so deutlich besser ging als er, oder so gut ging, wie er das denkt, dann kann er immer noch nicht einschätzen, was für harte Arbeit sie eventuell da rein investierte, was das vielleicht für ein Struggle war, da hinzukommen. Ne? Und deswegen finde ich diese Anschuldigung schon sehr, sehr anmaßend seinerseits. Aber wie gesagt, er ist generell ja auch einfach ein problematischer Typ und ich glaube, er ist generell auch jemand, der ja, wenn emotionale Dinge nicht nach seiner Nase laufen, eben ins Extrem neigt. Es wird dann später vor Gericht rauskommen aus seinen Schulakten, dass er bereits 2002 und 2005 Mädchen aus seinen jeweiligen Jahrgängen gestalkt hat und so denen immer wieder privat aufgelauert, Geschenke vor die Tür gelegt und so, und als die dann ihn gebeten haben, sich zu distanzieren und um Distanz gebeten haben, um das Einhalten von ja wirklich einfach einer Distanzzone, wie man das unter zivilisierten Menschen tut, da hat er dann eben genau so hasserfüllte Briefe geschrieben, mit Feuerwerksraketen auf ihre Häuser geschossen und so weiter und so weiter. Und bemerkenswert ist auch, dass Vertrauenslehrer mehrfach mit seiner Mutter, die ja an der Schule arbeitet, über seine Fehlverhalten sprechen wollten. Und dass auch Sozialarbeiter vom Gericht mit der Mutter sprechen wollten im Zuge des Prozesses. Und sowohl diese Sozialarbeiter an der Schule als auch die Sozialarbeiter bei Gericht diese Gespräche mit der Mutter immer wieder abgebrochen haben mit der Begründung, führt zu nichts. Also die Mutter scheint auch wirklich so komplett sich zu sperren für alles, was so ihren Sohn angeht.
Ja, ich wollte vielleicht noch hinzufügen, dass ich grundsätzlich den Vergleich verstehen kann. Also ich verstehe, wie es dazu kommen kann, dass man sich als Mensch mit anderen vergleicht und insbesondere dann, wenn man selbst nichts hat und andere sieht, die etwas haben, dass das als unfair betrachtet wird. Das kann ich total gut verstehen.
Das ist schwierig.
Zum, ich mein, Thema...
Warte,
lass mich das gerade ausführen, bitte. Es ist gerade in diesen jungen Jahren, wo der Vergleich nochmal irgendwie existenzieller ist, wo es wirklich um solche Dinge geht wie, keine Ahnung, was hast du für Schuhe? Ach, du hast die neuesten Nikes. Und das gab es halt vor 20 Jahren genauso wie heute. Auch wenn es heute noch diese Social-Media-Thematik noch irgendwie das Ganze nochmal überschattet. Aber unabhängig davon gab es das damals genauso. Markenklamotten, keine Markenklamotten. Was für ein Schulbrot hat eine Person oder ist es irgendwie selbstgeschmiertes Brot? Ist es ein wirklich, ist da Obst mit drin oder sind das irgendwie einfach nur trockene Cornflakes mit in der Schulbrotdose? Kann Geld für eine Klassenfahrt bezahlt werden oder kann Geld nicht für eine Klassenfahrt bezahlt werden? Ist mein Daddy arbeitslos und dein Daddy ist vielleicht Banker oder Anwalt? Also diese Vergleiche, die kenne ich persönlich nur zu gut und insofern kann ich grundsätzlich es verstehen, warum Menschen als gerade als Heranwachsende diese Vergleiche nehmen. Das ist ganz normal. Man guckt sich sein Umfeld an und versucht sich irgendwie zu platzieren und zu positionieren. Das ist ganz normal, das gehört zum Leben dazu. Aber was ich als anmaßend bzw. unangemessen betrachte, ist halt die, wie soll man sagen, das Vernachlässigen der verschiedenen Lebenspositionen und Situationen. Denn eigentlich ist so ein Vergleich, wenn er denn stattfindet, nur dann nachvollziehbar und irgendwie sinnvoll, wenn du es vergleichen möchtest, wenn du zwei Gleichaltrige vergleichst. Sie war ja nur doch deutlich älter als er, also insofern ist diese Perspektive eines Heranwachsenden gar nicht vergleichbar mit einer, mit der Perspektive einer ausgebildeten jungen Frau mitten im Leben.
Das sind eben genau die Sachen. Ich meine, klar leben wir in einer Gesellschaft, die auch den Vergleich fordert und fördert, ne? Deswegen, klar vergleicht man sich irgendwo, aber man muss dann auch immer gucken, wo ergeben Vergleiche Sinn und wo nicht, und es ist eben auch schwierig zu sagen, ich möchte das, was du hast, aber ich bin noch nicht bereit, dafür zu arbeiten oder mir das zu erarbeiten, also ich sehe diesen zeitlichen Unterschied gar nicht, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ne? Das ist so, wo machen Vergleiche Sinn und wo nicht.
Ja, das meine ich ja damit.
Das ist zum Beispiel jetzt auf unserer Ebene, auf unserer Podcast-Ebene, ne? Ergibt es Sinn, sich mit anderen Podcasts zu vergleichen? Bedingt. Vergleiche ich mich mit Mordlust beispielsweise, was jetzt Prominenz, Zuhörerzahlen und was weiß ich was angeht, dann vergleiche ich mich mit einem professionellen Produkt, wo 20 Leute dran arbeiten und wir sind halt einfach zwei Leute, die in ihren Wohnzimmern sitzen. Der Vergleich hinkt also extrem. Wir sind zwar im gleichen Feld irgendwo, aber auf absolut nicht vergleichbaren Ebenen, ne? Und so. Das ist die
Frage. Meine ich damit, dass es nicht angemessen ist.
Genau, und diese Weitsicht musst du halt haben, so zu gucken, okay, genau. Gut, ist der Vergleich überhaupt an dieser Stelle gerecht, den ich ziehe, ne?
Eben drum, und deswegen ist es natürlich auch Ausdruck eines gewissen Reifegrades.
Genau, weißt
du? Ja. Und das kann man ihm an der Stelle vielleicht auch nicht vorwerfen, weil er einfach noch nicht diese Reife und dieses Wissen, die Erfahrung und vielleicht auch den Intellekt zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte.
Wahrscheinlich, ja. Im September jedenfalls geht Heike Block zum Anwalt. Sie will eine einstweilige Verfügung erwirken. Sie will ihn nicht mehr unterrichten, weil er eben diese Therapie abgebrochen hat. Sie geht damit auch, oder ihr Anwalt wendet sich auch an den Direktor, an Herrn S., den Schulleiter. Und auch der Anwalt vermerkt in seinen Unterlagen, dass der Schulleiter kein Verständnis für diese einstweilige Verfügung hat. Also auch da nochmal zu sehen, dass der wirklich gar nicht irgendwie die Notwendigkeit gesehen hat. Sie führt weiterhin auch Buch über irgendwie alles, was ihr so entgegenkommt von ihrem Schüler, was Gero so macht ihr gegenüber. Sie führt weiterhin Protokoll und hat da mittlerweile einen relativ dicken Ordner angelegt. Aber sie darf ihn dann eine Zeit lang auch wirklich nicht mehr unterrichten, also sie kann dann so ein bisschen durchschnaufen. Und im März 2009, da ist der Amoklauf in Winnenden, da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, da ist ein junger Mann mit der Pistole seines Vaters, der glaube ich Sportschütze war, der hat die entwendet, die war glaube ich auch nicht adäquat gesichert, hat dann da an seiner Schule einen Amoklauf veranstaltet, ist dann mit einem Fluchtauto geflohen, hat den Fahrer glaube ich erschossen, es gab so einen Showdown auf einem Parkplatz, meine ich. Da schreibt Gero S. dann eine Facharbeit über Recht und Gerechtigkeit und geht auch auf diesen Amoklauf ein. Und da schlägt jetzt auch der Rektor Alarm, weil die Lehrerin, die Lehrerin, wo er diesen Vortrag hält, Alarm schlägt, weil er da total krudes Weltbild und auch gewaltverherrlichendes Weltbild an den Tag legt. Und man dann da so ein bisschen Angst hat, dass er selber einen Amoklauf starten könnte. Und der Direktor möchte Gero jetzt zwangseinweisen lassen. Er gibt jetzt zu Protokoll, er sieht eine Gefahr für die Lehrerschaft, aber nicht zwingend für einzelne Personen. Also er weiß schon, worauf das irgendwann mal hinauslaufen könnte, ne? Dass da Heike Block vielleicht besonders gefährdet ist. Ja. Aber er tarnt das jetzt irgendwie so als allgemeine Gefahr für die Lehrerschaft. Das ist auch so perfide, dass er dann später vor Gericht auch dazu befragt wird und er sagt, ja, da habe ich eine Gefahr wahrgenommen von Gero S. Vorher hatte ich gar keine Ahnung, dass der eventuell gefährlich sein könnte. Ich wusste auch von dem Stalking nichts, obwohl eben die Protokolle ein ganz, ganz anderes Bild zeichnen, dass der eben wirklich die ganze Zeit Bescheid wusste. Also ganz, ganz fieser Typ irgendwie. Die Polizei jedenfalls bestätigt eine allgemeine Gefährdungslage, die hören sich das an und finden das plausibel, was die Schulleitung da von sich gibt. Das Amtsgericht lehnt eine Einweisung gegen seinen Willen allerdings ab. Die finden es nicht so plausibel. Und Gero S. sieht jetzt das Verhältnis zwischen ihm und der Schule als so unreparierbar verloren durch diese versuchte Zwangseinweisung, dass er wutentbrannt die Schule ohne Abitur verlässt und sich bei der Bundeswehr verpflichtet. Also so erstmal scheint das ein Happy End zu geben. Ne? Heike Block atmet auch auf. Die denkt jetzt, okay, der ist von der Schule, der hat, findet jetzt eine neue Perspektive, vielleicht tut Bundeswehr dem gut, vielleicht vermittelt dem das irgendeine Perspektive und auch eine gewisse Disziplin. Und ja, sieht jetzt erstmal ihr Martyrium beendet und die Schule sieht halt die Gefahr abgewendet.
Ja.
Was allerdings Heike Block nicht weiß, ist, dass Gero sich richtig krass reinsteigert jetzt in seinen Hass Heike Block betreffend. Der bestellt jetzt bei verschiedenen Internetversandhäusern verschiedene Dinge, die er dann später zum Einsatz bringen wird. Er installiert zum Beispiel an verschiedenen Autobahnauffahrten und Abfahrten rund um Osterholz, Scharmbeck und Bremen Videokameras, um zu sehen, wo ihr Auto immer fährt, um zu gucken, wo sie auf- und abfährt auf die Autobahn, um rauszufinden, wo sie privat wohnt.
Oh, das ist übel.
Er kann dann eingrenzen, dass sie wahrscheinlich in Bremen St. Magnus wohnt. Und stromert dann so lange rum und installiert Kameras, bis er genau findet, wo sie wohnt.
Ja.
Dann stalkt er sie aus dem Gebüsch heraus, fotografiert mehrfach ihr Haus, also ihre Wohnung und auch sie, bricht auch mehrfach in ihre Wohnung ein, wenn sie nicht da ist, um sich halt schon mal so darauf vorzubereiten, auf den Moment, wenn er dann wirklich mal einbrechen und ihr was antun möchte. Also der bereitet sich vor und dringt wirklich mehrfach schon in ihre Wohnung ein, ohne dass sie das merkt insgesamt.
Schlimm.
Er fährt auch mehrfach nach Hamburg, um das Haus ihrer Eltern auszuspionieren. Er weiß noch nicht so genau, ob er sie in ihrer Wohnung oder im Haus der Eltern dann überraschen möchte. Aber es ist klar, dass er sie gefangen nehmen und verhören will. Er will sie foltern und töten. Das ist auf jeden Fall schon alles klar für ihn. Er kauft eine Pistolenattrappe, er kauft eine stichsichere Weste, Kampfmesser, verschiedene andere Sachen. Also er deckt sich schon gut ein, so für dieses Vorhaben. Und er will sie richtig lange befragen. Er will sie auf jeden Fall gefangen nehmen und detailliert Dinge von ihr wissen. Er entwirft einen 260-seitigen Katalog mit 6500 Fragen, die er ihr stellen möchte. Unter anderem, wie viele Männer sie hatte, welche sexuellen Erlebnisse, was ihre Lieblingsstellung ist, ob sie ein Poesiealbum geführt hat und so weiter und so weiter und so weiter. Also unfassbar crazy, richtig, mir fehlen da wirklich die Worte, ne? Crazy ist jetzt
also, ja, also mir tut es auch unglaublich für Heike Block leid, da so ins Visier geraten zu sein, ne? Und Opfer sozusagen dieser Gedankenwelt zu sein, das ist ja total schrecklich.
Ja, das ist ja auch eine Dimension, die kannst du dir nicht vorstellen, ne? Also auch wenn du vielleicht in der Schule das Gefühl hattest, okay, der Junge ist ein bisschen gruselig und ich fühle mich da auch so ein bisschen unwohl und auch bedroht, ne? Mit dieser Dimension rechnest du ja nicht. Das ist ja eine Krankhaftigkeit, die unglaublich selten ist und auch wenn du dich bedroht fühlst, kannst du ja nicht damit rechnen, an so jemanden zu geraten, der dermaßen wahnsinnig ist.
Ja, genau.
Also auch diesen diesen 260-seitigen Katalog, 6500 Fragen, wie gesagt, auch so intimste Dinge, ne? So, da möchte man dem auch wirklich sagen, so, was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist, du kleiner Scheißer? So, was
ja,
denkst du?
Aber überleg dir mal bitte, was das für eine Arbeit gewesen sein muss, auch 6500 ja. Fragen zu formulieren.
Ja, das ist geisteskrank.
Also, das ist total heftig.
Ja. Ja, und auch dieses Szenario finde ich gruselig, ne, dass er so überlegt, okay, entführe ich sie in ihrer Wohnung oder im Haus der Eltern, wo er ja durchaus in Kauf nimmt, weitere Personen zu schädigen. Ne? Also da musst du damit rechnen, die Eltern sind auch vor Ort. Heike Block war 35, das werden dann wahrscheinlich irgendwie so Herrschaften so in den 60ern sein. Ne? So, er tut es auf jeden Fall dann bei ihr zu Hause. 6 Tage vor Weihnachten fährt er mit dem Fahrrad zu seiner alten Schule und klemmt ein Peilsender unter Heike Blocks silbernen Mini Cooper. Er kann jetzt also auf dem Handy mit einer App nachverfolgen, wo sie herumfährt und weiß jetzt immer, wann sie unterwegs ist und vertreibt sich so den Tag irgendwie in der Stadt in Bremen. Und als er dann sieht, dass sie nach Hause fährt, kauert er sich ins Gebüsch und wartet auf sie, bis sie auf dem Parkplatz vorfährt. Er will sie da dann ja abfangen und entführen, wie gesagt. Er hat 2 Messer dabei. Kabelbinder, eine Digitalkamera, den Fragenkatalog und das hat er auf einem USB-Stick gespeichert. Er will sie 48 Stunden lang in ihrer Wohnung verhören und danach töten. Den USB-Stick hat er dabei, das finde ich auch so ein bisschen creepy, den will er vergraben und wenn er dann freigelassen wird, weil er für ihn ist klar, dass er für die Tat verurteilt wird und wenn er wieder rauskommt, will er ihr Leben weiterführen anhand dieser Antworten auf seine Fragen.
Das ist wirklicher Filmstoff. Also das ist, wenn du, weißt du, wenn du jetzt irgendwie an alle Filme denkst, wo der Bösewicht so kleines Kämmerchen hat, in dem der die Bilder sammelt und so seine geheimen Pläne spielt.
Ja, aber das ist so der talentierte Mr. Ripley, ne? Das ist ja so ein Film, der exakt so eine Story hat, also wo jemand quasi das Leben eines anderen lebt und wie auch immer. Es läuft auf jeden Fall anders, als er sich das vorstellt. Heike Block parkt gegen 2:30 an diesem 18. Dezember auf dem Parkplatz. Er rennt aus dem Gebüsch auf sie zu, ist natürlich aufgeregt. Das ist ja auch keine alltägliche Situation, auch für ihn, auch wenn er es 1000 Mal im Kopf schon durchgegangen ist. Er fuchtelt mit so einer Pistolenattrappe rum. Sie schreit, schlägt sie ihm aus der Hand. Sie ist offensichtlich auch stärker, als er sich das vorstellt. Hat da natürlich auch Panik, schreit laut um Hilfe. Es ist hellichter Tag, es ist 14.30 Uhr. Er hat Angst, dass sie Leute auf sich aufmerksam macht, zieht seine Messer und sticht ungefähr 20 Mal auf sie ein. Dann ist natürlich sie auch relativ schnell verstorben. Danach guckt er ihr beim Sterben zu, macht verschiedene Dehn- und Lockerungsübungen und ruft dann die Polizei und sagt, bitte holen Sie mich ab, ich habe einen Menschen umgebracht. Also total nüchtern schildert er das. Die Polizei kommt dann auch, holt ihn ab und dann kommt es eben zum Prozess. Die Staatsanwaltschaft hebt hervor, dass es selten in ihrer Kenntnis einen Fall gab, bei dem es so viele Warnsignale gab, die allerdings niemand gehört hat oder hören wollte. Also das macht den Fall dann nochmal so besonders tragisch. Ne? Dass es einfach so einen langen, langen Klimax gab, der darauf hingeführt hat. Ja, aber das offensichtlich daran gescheitert ist, dass jemand die Situation vollkommen falsch eingeschätzt hat.
Und dennoch muss man sich fragen, was passiert wäre, wenn, jetzt spulen wir mal zurück zu diesem Moment, als der Schulleiter dann verordnet hat, dass er eben diese Einzelstunden bekommen soll. Was passiert wäre, wenn er das nicht getan hätte, wenn sie wirklich hätte den Kurs wechseln können oder der Kurs sich hätte nochmal aufteilen müssen oder wie auch immer.
Ich denke, Gero...
Wenn man überlegt, dass Gero S. also diese krassen Pläne, auch mit diesen 5000 Fragen, ja, dass er die alle quasi formuliert hat, als er schon beim Bund war, also quasi ein Jahr später ungefähr, dann könnte ich mir fast vorstellen, dass er so oder so...
Ja, so ein paar Monate später.
Ja, so ein paar Monate später, dass er so oder so schon so dermaßen diesen Film hatte, dass er wahrscheinlich möglicherweise es auch irgendwie in dieser Art oder anders halt durchgezogen hatte.
Ich glaube, dass durch das die Schule verlassen, durch diese gescheiterte Zwangseinweisung und durch diese einstweilige Verfügung, die Heike Block ja starten musste, weil man ihr eben diese räumliche Trennung von ihm nicht zugestanden hat. Ich glaube, das hat seinen Hass so richtig geschürt. Ich glaube, wenn es zu der Trennung vorher gekommen wäre und das wäre seitens der Schule okay gewesen, dann hätte er sich weiter auf sie fixiert, dann hätte man vielleicht wirklich irgendwann eine Therapie starten können und müssen. Aber ich glaube, es hätte diese extreme Zuspitzung nicht gegeben, weil sich die Ereignisse vielleicht auch nicht so extrem zugespitzt hätten. Aber das ist natürlich nur Spekulation.
Es ist vielleicht möglich, ja. Also wir wissen auch nicht, ob er sich dann nicht vielleicht ein anderes Opfer gesucht hätte. Das ist alles möglich. Du hast ja vorhin schon beschrieben, dass er
es gab ein ähnliches Verhalten.
Ja, genau, bei den anderen Mädchen eben, es waren ja junge Frauen, hast du gesagt, ne? Also im gleichen Alter, die, wo er schon ähnlich reagiert hat. Also ja, genau. Von daher kann man sich durchaus vorstellen, dass er gegebenenfalls einfach weitergezogen wäre.
Ja, also dass der generell aufs Leben gesehene tickende Zeitbombe war, das halte ich auch für absolut wahrscheinlich. Also wenn nicht Heike Block jetzt Opfer geworden wäre, ist sie leider, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt in der Zwischenzeit zwischen 2009 und jetzt irgendeine andere Frau Opfer geworden wäre, sehr, sehr hoch, ne? Das ist ganz klar. Aber du hast natürlich recht, das ist alles, ab diesem Punkt pure Spekulation. Keine pure Spekulation ist dann einfach sein Auftreten vor Gericht. Da zeigt er sich, wie gesagt, relativ emotionslos und erzählt, dass das irgendwie ja alles kein Problem war. Also er widerspricht da nicht. Was er allerdings tut, was sehr, sehr unangenehm auffällt, er nutzt sein letztes Wort einfach nur dafür, um das Opfer nochmal richtig ekelhaft zu verhöhnen und zu beleidigen. Also das letzte Wort ist so eine juristische Instanz, das ist jedem Angeklagten zugebilligt, da für eine gewisse Zeit zu sprechen, auch ununterbrochen zu sprechen, ohne dass jemand anders ihn zurechtweist und zurückweist. Und er bringt da einfach nochmal seinen ganzen Hass zum Ausdruck, wie scheiße er sie fand und dass er nur bedauert, sie nicht schon viel früher umgebracht zu haben, was natürlich für ihre Eltern und ihren Bruder nochmal so richtig Schläge ins Gesicht ist dann im Prozess. Der Staatsanwalt versucht, ihn zu unterbrechen. Er fragt, ob das jetzt wirklich der Weg ist, wie er sein letztes Wort nutzen möchte. Der Richter lässt es aber zu. Also man kann das letzte Wort durchaus unterbrechen, wenn es irgendwie dem Opfer oder jemand anderem gegenüber beleidigend oder eher abschneidend wirkt. Aber der Richter lässt es in diesem Fall zu. Warum, weiß man nicht. Vielleicht kannte er diese Regeln nicht. Vielleicht wollte er es auch einfach nochmal so für sich stehen lassen. Auf jeden Fall ist das nochmal, wie gesagt, so ein richtig, richtig hartes Brett dann für ihre Angehörigen vor Gericht. Gutachter hatten ihn während der U-Haft eruiert. Er selbst hat gesagt, dass er sich dadurch psychisch deutlich besser fühlt. Die Gutachter halten ihn für schwer gestört und dauerhaft gefährlich. Also die sagen quasi das, was wir eben gesagt haben. Wenn Heike Block nicht Opfer geworden wäre, dann wäre es früher oder später jemand anders gewesen. Und auch wenn sie es jetzt war, dann ist wahrscheinlich, also er ist dadurch nicht ungefährlicher, dass er jetzt schon mal getötet hat.
Ja.
Sie zweifeln auch eine Therapierbarkeit an. Also die sagen, da ist Hopfen und Malz verloren. Der Pflichtverteidiger fordert 10 Jahre wegen Totschlag. Also der sagt, das ist ja hier nur Affekt gewesen, weil sie dann rumgeschrien hat und sich gewehrt hat, ist er halt ausgerastet, aber weil alles so minutiös geplant war, weil er eben nicht therapierbar ist und die halt einfach große Gefahr in ihm sehen, ist dann im Endeffekt das Urteil 15 Jahre Gefängnis und anschließende Verwahrung in der forensischen Psychiatrie. Also der wird höchstwahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen.
Uiuiui. Die 15 Jahre sind ja rum, ne? Also ist wahrscheinlich jetzt ungefähr der Zeitpunkt, wie er in die forensische Psychiatrie kommt.
Der sitzt jetzt in irgendeiner Forensik. Ja, ich sehe gerade, ich habe dir gar nicht die Fotos zum Fall geschickt. Ich hatte so 2, 3 Fotos.
Ja, ich habe gerade parallel gegoogelt.
Also, ja, gut. Ja, also man sieht ihn natürlich auch nicht. Also man kann auf einigen Fotos, da ist nur so die Augenpartie verpixelt. Da kann man schon so sich einen Eindruck von ihm verschaffen. So ein kleines, schmales Männlein mit kurzgeschorenen Haaren und wieder so einem nicht besonders auffälligen Gesicht, ne?
Ja.
Like a Block, da gibt es auch nur so ein Bild, da macht sie so einen relativ sympathischen Eindruck, da fallen ihre strahlend blauen Augen doch sehr auf und sie hat auch so eine sympathisch weltoffene Ausstrahlung, also ja, das ist natürlich auch dadurch gefärbt, dass man genau diese Zeichnung von ihren Familien und Kolleginnen so gehört hat, ne? Aber man kann sich das vorstellen, wenn ihr Fotos sieht, dann kann man sich vorstellen, ja, das ist eine sympathische Person gewesen, mit der hätte man gut klarkommen können, wenn man sie kennengelernt hätte vielleicht, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es halt einfach so super dramatisch, dass jetzt hier zwei komplett verschiedene Lebensvisionen aufeinander geprallt sind und sie einfach durch und durch positiv eigentlich in diesen Job gestartet ist und Menschen einfach helfen wollte.
Ja.
Und dann das ich sag mal, ausgerechnet so eine Person, das sollte natürlich niemandem passieren und sollte niemanden treffen, aber dass ausgerechnet so eine Person, die mit so viel Kraft und Überzeugung diesen doch auch sehr anstrengenden Job macht, dann, dass so einer Person sowas widerfährt, das finde ich einfach total traurig und schlimm.
Ja, das kann man so stehen lassen, denke ich. Das ist auch, ja, ein gutes Abschlusswort. Mehr kann ich da tatsächlich nicht zu sagen. Das ist so ein Fall, der mich so vom Erzählen auch schon auslaugt, der mich, wenn ich davon höre oder als ich dazu recherchiert habe, einfach schon auch so fassungslos gemacht hat und zwischendurch einfach so kopfschüttelnd am Schreibtisch zurückgelassen hat. Und ja, jetzt merke ich auch so nach dem Erzählen, dass ich da auch einfach nichts mehr zuzusagen habe.
Okay, ja, dann würde ich sagen, schließen wir diesen Fall mal an dieser Stelle ab. Du wolltest, glaube ich, noch einen Trailer von den True Crime Brothers laufen lassen.
Das ist eine sehr gute Überleitung. Genau. Wir haben ja vor dem Fall schon einen Trailer eines befreundeten True Crime Podcasts gehört und hier noch einen zweiten für euch parat. Den kennt ihr auch aus der letzten Folge. Die sympathischen Brüder aus Bayern, die True Crime Brothers. Hört euch mal selber an, was die so zu sich selbst zu sagen haben.
Hey. Ich bin's Nico von den True Crime Brothers und ja, ich bin der jüngere, aber vor allem der größere Bruder.
Ja, vielen Dank, Nico, für diesen Hinweis. Ich bin Alex, der Ältere, und was bleibt mir anderes übrig, als zu sagen, der kleinere Bruder. Und wie bereits erwähnt, sind wir auch im echten Leben Brüder.
Und wir behandeln in unserem Podcast deutschsprachige Kriminalfälle, haben das Ganze schon erweitert zu Kriminalfälle mit deutscher Beteiligung. Ich bin da meistens auf der ganzen Welt unterwegs, von Japan bis Bulgarien.
Und ich schnapp mir dann die vermeintlich kleineren, oft unbekannteren Fälle direkt aus den Münchner Gerichtssälen und serviere sie euch mit dem nötigen Insiderwissen. Wenn du also Lust auf die True Crime Brothers hast und mithören willst, wie ich mich mit meinem Bruder manchmal zanke, dann würden wir uns freuen, wenn du bei uns reinhörst.
Ihr findet uns auf Instagram unter True Crime Brothers und überall, wo es Podcasts gibt. Also hoffentlich bis bald und jetzt noch viel Spaß mit eurer Folge.
Ja, sympathische Jungs auf jeden Fall. Wie sieht's 100%. Aus? Hast du noch irgendwie was zu erzählen? Möchtest du noch auf irgendwas hinweisen? Hast du ein One Love? Hast du, weiß ich nicht, einen Track der Woche, einen Dislike? Hast du irgendwas für uns?
Na, hab ich nicht.
Ich bin komplett raus.
Ich hab heute schon vorgeschweift, deswegen habe ich jetzt kein Abschweifen mehr. Aber vielleicht fällt mir gleich was wieder ein. Also irgendwas
tummelt sich da
in meinem Kopf hundertprozentig.
Ja, ich habe super viel mitgebracht.
Dann erzähl mal.
Ganz, ganz fettes One Love habe ich. Und zwar, kennst du die Hörspielreihe oder die Romanreihe Paul Temple?
Ja, also ich habe da irgendwann auch schon mal reingesehen oder reingelesen, glaube ich. Und ich habe diese Schrift vor Augen. Weiß auf schwarzem Hintergrund mit so diesen leichten, gruseligen Lettern. Aber mehr weiß ich nicht.
Genau, Francis Durbridge. Ich hatte mal die Paul Temple Box. Das waren, glaube ich, so 10 Hörbücher. Die habe ich aber nicht mehr, würde ich mir gerne nochmal gönnen, wenn sie mir nochmal über den Weg läuft. Aber ich dachte, es gibt nur diese 10 Hörbücher. Mir war nicht bekannt, dass es eine, ich glaube, 40-teilige, ins Deutsche übersetzte britische Serie dazu aus den 70er Jahren gibt. Und auf die bin ich jetzt vorgestern bei YouTube gestolpert. Die sind da alle vorhanden. Und wenn man Bock auf so richtig kitschige 70er Jahre Krimi-Kost hat, so ein Dreiviertelstunde bis 50 Minuten pro Folge, dann Paul Temple, ich liebe es, ich finde es total geil.
Ich freue mich für dich, also wirklich.
Ich freue mich auch.
Ich glaube auch, es könnte eventuell auch was für mich sein. Ich freue mich einfach für dich, dass du jetzt so diesen kleinen Schatz entdeckt hast.
Ja.
Denn das ist ja schon irgendwie cool, wenn man merkt, okay, es gibt mehr als diese 10 Teile.
Ja, und also wirklich auch so eine Fernsehserie, wo man dann auch irgendwie so, ja, Gesichter zu den Stimmen hat, das ist nochmal was anderes, ne? 40 Folgen ist auch gut, ich habe jetzt 2 oder 3 gesehen, ich habe noch ein bisschen was vor mir, das ist perfekt.
Nice.
Und wie soll es auch anders sein, ich habe 2 Tracks der Woche tatsächlich dabei.
Ach, dann erzähl mal.
Also eigentlich hatte ich nur einen, aber dann ist mir noch ein zweiter dazugekommen und die könnten gegensätzlicher nicht sein diesmal. Das erste ist ein Melodic Black Metal Track, also nicht für jedermann was, sehr spezielle Musik. Die Band heißt Caledon Brood und das Lied heißt City of Azure Fire. Und das ist so, ich liebe alles daran. Ich liebe das Artwork des Albums. Das ist so ein, das zeigt so einen Bergsee, weißt du, so Berglandschaft, wilde Natur und so ein Sturzbach, der in so einen Bergsee fließt. Also so richtig, man steht einfach in den Alpen, wenn man dieses Cover sieht. Der Track ist äußerst melodisch, richtig, richtig geil. Also gar keine harte Musik oder so. Das Einzige, was nervt, ist da so ein bisschen der Gesang, weil das natürlich dieser typische Death-Metal-Gesang ist. Der ist aber, das ist nur ein sehr, sehr kleiner Part, aber es ist ein unglaublich geiles Lied. Ich glaube, gerade jetzt, wenn der Herbst kommt, wird das richtig gut kommen. Und kompletter Gegensatz dazu ist...
Aber ist es ein eher lebensbejahendes Lied oder ist es eher so ein Juhu, es kommt der düstere, schlammige, eklige, kalte, nasse Herbst. Das Lied zieht mich noch weiter runter.
Nee, ich finde, es hat was Positives.
Okay.
Also es hat so ein bisschen Mittelalterliches. Mittelalterlich Festives irgendwie, weißt du, so ein bisschen so, ich kann es schwer beschreiben, es ist wirklich ein geiler Track, ich schicke dir den gleich mal, okay. hör dir nur die ersten Minuten an, bevor der Gesang angeht, du wirst es fühlen und dann, ja, du wirst zumindest wissen, was ich geil dran finde.
Okay, ich werde dir eine ehrliche Rückmeldung geben.
Mach das mal, ja. Im kompletten Gegensatz dazu ist der zweite Track der Woche, das ist Jean Grey, so eine Underground-Rapperin aus New York, die ich immer schon ziemlich gefeiert habe. Und auf ihrem zweiten Album, glaube ich, hat die ein Lied gemacht für ihre Mutter, Live For You, also wo sie so erzählt, was sie Gutes tun würde für ihre Mutter, wenn sie könnte. Und das hat für mich eine ganz spezielle Bedeutung. Ich habe es jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit nochmal gehört und ich habe ja heute auch kurz erzählt, so schweres Verhältnis zu meiner Mutter. Und irgendwann ist meine Mutter ja gestorben, 2015, und ich habe irgendwann dieses Lied gehört, was jemand anders für seine Mutter aufgenommen hat. Und irgendwie durch dieses Lied habe ich für mich selber meiner Mutter vergeben für unser schlechtes Verhältnis. Also irgendwie habe ich dadurch Frieden gefunden, weißt du? Also ich hatte natürlich für mich persönlich schon die Sachen aufgearbeitet. Ich wusste, warum sie getan hat und sich verhalten hat, wie sie sich verhalten hat. Auch wenn ich nicht mehr mit ihr drüber reden konnte, ich konnte sie verstehen, aber das war so der letzte Touch, der mir so inneren Frieden gegeben hat.
Das ist natürlich mit das heftigste Kompliment, was du an so einen Musiker geben kannst, ne? Ich finde, wenn es Musiker schaffen, wirklich etwas zu bewegen oder Menschen in sehr schwierigen Situationen abzuholen, dann ist das so wie ein Ritterschlag eigentlich. Und
ja,
wenn an dieser Stelle es sogar so ist, dass du quasi durch die Musik bewegt wirst, deiner Mutter zu vergeben, beziehungsweise vielleicht auch Dinge anders zu sehen, wie auch immer einzuordnen und sowas, dann ist es natürlich der absolute Oberhammer. Ja, ich finde, das unterstreicht eigentlich auch nochmal meine These, dass ich immer sage, es gibt ja immer so, die Leute immer sagen so, ja, Liebe und Kunst, Luft und Liebe, so, ne, das ist alles, was die Kunst ist und bla bla bla. Nee, für mich hatte das immer eine größere Bedeutung, insbesondere Musik.
Für mich auch.
Und, ja, für mich auch. Und ich finde, dass es dass gute Musik durchaus auch medizinische Kräfte hat, um mal ganz kurz esoterisch abzuschweifen.
Ja, da trittst du gerade offene Türen bei mir. Das wird unter anderem, ich hatte dir heute gesagt, dass ich Themen fürs nächste Stockbrot habe. Das wird ja wahrscheinlich, werden wir diese Aufnahme in der Hütte machen in 2 Wochen mit Serhat. Und ich habe ein Oberthema und ich habe auch verschiedene Unterthemen. Und das hier spielt in diesem Themenkomplex mit rein. Also die Bedeutung von Musik und so wird eines der Themen sein.
Ja, okay.
Weil wir da, also ich will das ganz kurz nochmal dann auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ankündigen. Also die nächste Stockbrot-Folge, die wird am 1. Oktoberwochenende aufgenommen, wenn wir unseren Jungs-Trip machen. Die wird dann so, das wird eine Live-Folge sein. Also wir nehmen die gemeinsam an so einem schönen Abend auf. Also da wird die Küchentisch-Atmosphäre wahrscheinlich noch besser rüberkommen als bei so einer normalen Aufnahme. Und ich habe ein Oberthema gewählt, zu dem wir alle viel zu sagen haben. Das weiß ich. Ich weiß nicht, wie weit die anderen beiden bereit sind, in die Thematik reinzugehen. Aber ich weiß, dass jeder Einzelne, der zuhören wird, sich mit der Thematik identifizieren kann. Jeder. Und deswegen bin ich gespannt, wie ihr das dann aufnehmen werdet.
Ich bin sehr gespannt. Also grundsätzlich müsst ihr euch das so vorstellen, dass unsere Gespräche, wenn wir sie nicht gerade aufnehmen und in das Korsett eines Podcast-Produktes packen, durchaus sehr tiefgehend sein können. Und wie ihr ja vielleicht auch schon mal rausgehört habt, ist es durchaus so, dass ich so ein gewisses Spektrum an Informationen zulasse, aber dann irgendwann dicht mache, weil ich finde, dass es nichts für die breite Öffentlichkeit ist. Und beim Serhat kann ich das gar nicht so einschätzen. Wahrscheinlich ist es ähnlich. Und ich glaube, das ist das, was Fabian jetzt gerade auch einfach meinte. Mal sehen, wie tief es und wie weit es dann unsererseits gehen wird.
Ja, genau, das ist es. Also ich bin hier auch tatsächlich offener, als ich das für möglich gehalten hätte im Vorfeld. Also Aber ich habe mir halt keinen Plan gemacht. Ne? Das ist wie mit allem. Ich habe mir keinen Plan gemacht mit diesem Podcast, wie weit will ich gehen, was persönliche Dinge angeht. Ich erzähle halt, was sich richtig anfühlt, wenn es sich richtig anfühlt. Aber du hast einen anderen Weg, damit umzugehen. Du bist privater. Das finde ich vollkommen okay. Das respektiere ich total. Ja, ich habe es halt ein bisschen offener gehalten. Wir werden mal sehen, wie weit wir kommen in der Hütte.
Ich bin schon sehr gespannt.
Ich bin auch extrem gespannt. Ja, und ansonsten machen wir hier den Deckel drauf und hören uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Und ja, danke generell einfach nochmal, dass ihr so eine geile Community seid. Ich habe die Woche wieder mit vielen von euch geschrieben und irgendwie freut mich das, dass ihr da seid. Ihr habt auch meinen privaten Instagram-Account auf 1000 Follower wachsen lassen. Also ich meine, so ein paar von euch folgen mir auch privat. Das ist auch irgendwie ein cooler Meilenstein. Freut mich auch irgendwie, wenn Leute dann irgendwie mir privat folgen und das Gefühl haben, dass ich ein interessanter Mensch vielleicht bin oder ein, weiß ich nicht, netter Mensch. Ist auch irgendwie so ein Ritterschlag, wenn ihr das tut. Und ich möchte noch um eine Sache bitten, weil ihr so gut, also die Leute, die mir privat gefolgt sind, haben das gut gemacht, mich zu nerven, dass ich wieder motiviert war, so regelmäßig zum Sport zu gehen und dass ich wieder so richtig täglich drin bin. Tut das bitte auch bei einer anderen Sache. Und zwar habe ich möglicherweise
angefangen, Japanisch zu lernen. Und wenn ich nicht jeden Tag etwas auf Japanisch poste, dann müsste... Na okay, sorry, blöder
Witz. Nee, das nicht. Möglicherweise habe ich vor lauter Bock angefangen, ein True-Crime-Buch zu schreiben. Ja. Ich habe noch keine Ahnung, wie lang das wird, wo ich das verlegen kann, weil Verlag finden ist ja auch schwer. Man kann sowas auch bei Amazon selbst verlegen und so. Das ist aber alles. Aber ich will es fertig machen und ich habe irgendwie Bock, was zu schaffen, was ich in der Hand halten kann. Weißt du, was ich meine? Und die von euch, die Interesse dran haben, fragt doch ab und zu mal nach, ob ich noch dran sitze, weil ich nämlich schreibfaul bin. Also wenn ihr mich ab und zu so ein bisschen piesackt, so wie ihr das mit dem Sport gemacht habt, dann wird es wahrscheinlich schneller gehen.
Ja, sehr nice, Digga. Ich hatte ja eigentlich gedacht, wir beide schreiben zusammen ein Buch und machen da einen Bestseller raus.
Machen wir auch.
Stürmst du vor wie Nick Carter?
Ich hab einfach angefangen. Ich hatte so unglaubliche Motivation. Ich saß da so in Österreich in meiner Hütte und so einen Abend saß ich so, das war so auf dem Balkon von dem Tiny House, war so eine Infrarotsauna. Und ich saß in dieser Sauna und hab dann so, und man konnte von der Sauna aber auch so in die Berge und ins Tal gucken und ich hatte einfach Bock. So, und dann habe ich mir so erste Notizen gemacht, okay, was wäre spannend, was ist noch nicht so tot gelaufen. Dann habe ich mir verschiedene, so ein Konzept im Kopf gemacht und habe einfach so für mich losgelegt. Ja.
Shining, blutüberströmte Blutwellen. Ah, ihr kennt diese Flurszene. Nein, okay, alles gut, aber hört sich irgendwie geil an. Ja. Also ich freue mich für dich, dass du da die Muße hattest.
Ja, das war
losgelegt. Das Ambiente klingt natürlich auch wirklich sehr inspirierend.
Ja, der Urlaub war halt auch einfach so entspannt. Ich meine, außer Wandern konnte man da nicht viel machen. Das war wirklich so im Nichts, ne? Also wie ich das liebe. Da hatte man einfach dann ganz viel Zeit auch für Gedanken und für Produktives. So. Ja, aber ja, wie gesagt, piesackt mich da ein bisschen, hört mal nach. Vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock drauf, irgendwas zu lesen.
Ich bin davon überzeugt, dass viele Leute Bock drauf haben. Ich habe ja auch Bock drauf. Was du mal irgendwann erzählen kannst, ist, ob das ein fiktives Buch ist, ob das irgendwie, ob es um das Thema geht, wie kam ich zu True Crime oder wie, was macht mich und True Crime, welche Verbindungen haben wir oder was auch immer.
Nee, es ist ein True Crime Sachbuch.
Du redest über Fälle.
Genau. Im Prinzip, was wir hier tun, nur, dass das eben Fälle sind, die eher unbekannt sind, die auch aus Teilen der Welt kommen, vielleicht wo man nicht so viel herbekommt und die aber sich nicht von der Länge her nicht unbedingt lohnen für so eine Folge.
Ah, klingt gut.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass du da auf sehr breites Interesse stoßen wirst.
Bin sehr, sehr gespannt. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wie bei allem, was man produziert, ist man natürlich immer froh, wenn es angenommen wird. Und das ist ja mit dem Podcast genauso. Da hat heute auch eine langjährige Hörerin geschrieben, dass sie aktuell im Krankenhaus liegt und sie hört nochmal so die alten Folgen und sie findet es irgendwie so süß und sympathisch, wie wir uns am Anfang freuen über relativ wenige Zuhörer. Ne? Aber es ist halt einfach so. Ne? Man freut sich natürlich einfach, wenn man irgendwas mit Leidenschaft tut und produziert, wenn das angenommen wird.
Voll.
Und deswegen, wie gesagt, einfach wirklich aufrichtig danke an euch. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein aufgesetztes, wir müssen das ab und zu mal raushauen, sondern wir finden das wirklich aus tiefstem Herzen bemerkenswert, was ihr uns ermöglicht, dass wir halt, ja, wie gesagt, auf der Bühne stehen dürfen, dass wir gehört werden und dass wir ja einfach wirklich auch Spaß an diesem Hobby schon so lange haben.
Ja, voll. Also es sind halt jetzt auch schon 4 Jahre und das alles ist nicht selbstverständlich, das wissen wir auf jeden Fall Tag für Tag. Und eins sei euch sicher, dieser Podcast beschäftigt uns definitiv jeden Tag. Also auch wenn wir nicht jeden Tag was droppen oder so, ihr könnt sicher sein, dass wir jeden Tag uns damit beschäftigen.
Ja, absolut. Naja, so, jetzt aber Deckel drauf. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao.
Ciao.